Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass. Big G und ich sind wieder am Start und sprechen über die Spiele vom Wochenende. Big G, hallo.
Donal, grüß dich, wie geht's?
Alles gut. So, viel Rugby am Wochenende, endlich mal internationale Spiele. Natürlich sollte Irland gegen USA spielen, war schon länger abgesagt, aber dafür gab es Tonga gegen Schottland und ja, Wales gegen Neuseeland auf jeden Fall, können wir gleich dazu sprechen. Hast du ein bisschen davon die Spiele gesehen?
Ja, ich habe alles gesehen und habe mich eigentlich riesig gefreut, ne, dass jetzt wieder Internationals losgehen. Obwohl ja beide Spiele außerhalb des offiziellen Testspielefensters war eigentlich. Ja. Ne? Ich glaube, das wurde beides nur gemacht, um vielleicht ein bisschen mehr Geld zu verdienen, wobei das bei Schottland nicht geklappt hat. Ja. Und Wales hatte wahrscheinlich ausverkauftes oder annähernd ausverkauftes Stadion.
Ja. Was bedeutet das für die Leute zu Hause, die es nicht wissen? Was bedeutet das außerhalb dieses Zeitfensters?
Dass manche Leute gar nicht verfügbar waren, um zu spielen. Ich glaube, bei Wales waren nicht alle da, die hätten spielen können, sage ich mal so. Ja. Genau, das heißt, die kriegen eigentlich keine Freigabe von den Clubs, soweit ich das verstanden habe.
Ja, also das heißt, dass quasi relativ durchmischte Start 15 von Wales da war. Aber erfreulicherweise Gareth Anscombe nach 2 Jahren Verletzungspause wieder am Start.
Genau. Aber wollen wir erstmal mit Tonga Schottland anfangen, oder?
Können wir auch so anfangen, ja. Tonga Schottland, quasi da ist die Definition von Defense optional gewesen.
Die armen Leute. Also ich meine, zur Verteidigung von Tonga muss man sagen, ich glaube, die hatten 4 Tage zusammen, als sie sich auf das Spiel vorbereiten konnten oder so. Also da muss man natürlich sagen, in Schottland, die meisten Spieler in Schottland spielen zusammen, sind in Camps immer zusammen und den Vorteil hatten die armen Menschen aus Tonga natürlich nicht. Aber wie du schon sagst, ich glaube, zu keiner Zeit konnte Tonga irgendwie den Schotten standhalten und Defense, wie du sagst, war shocking. Ich glaube einfach mal.
Also ich kann das verstehen, ein bisschen so, dass sie halt nicht zusammenspielen, aber manchmal war es wirklich 1-gegen-1 Tacklings, die wirklich gar nicht anzusetzen, die einfach wirklich das auch gesehen hätten lassen wie
ja. Schoolboy Rugby.
Ja, und da ist es halt irgendwie, klar, kannst du über Systeme sprechen und Zeit zusammen im Camp und solches, aber auf dem Level, ich meine, ich könnte halt nie tackeln, deshalb ist es halt relativ hypocritical, aber grundsätzlich auf dem Level muss man halt sagen, dass die 12-13 da oft das einfach komplett Miss-Tackles hätten und da dann Schottland durch die Mitte. Also die müssten halt nicht mal hart arbeiten für die Versuche manchmal, weil er einfach einmal mit einem Crashball durch die Mitte gegangen ist und wie ein heißes Messer durch Butter.
Genau, das ist echt auffällig gewesen. Ein bisschen schade natürlich, weil so gut anzuschauen, also es war natürlich gut anzuschauen für Schottland, aber ich meine, was hat Schottland davon aus dem Spiel gelernt halt, ne?
Ja, wenig.
Genau.
Vielleicht haben die so ein bisschen gelernt, dass die im Angriff schon mit ein paar schöner Sachen, also sie haben ein Move, die hat ein, zweimal gebracht haben, mit ein bisschen Ali Price eher so auf der A-Position oder beziehungsweise als erster Empfänger, damit er so ein bisschen in die Breite spielen kann. Kinghorn dann auch ein bisschen mehr außen, also diese Breite auszuspielen, also mit so ein, zwei Moves, war es ziemlich schön. Also ich weiß nicht, ob man auf dem Level immer so viel Zeit hat gegen den Top-Mannschaften, aber
wahrscheinlich weniger. Ich bin gespannt, wie es die nächsten Wochen für Schottland weitergehen wird. Hast du gesehen, wer für Schottland, habe ich dir auch geschickt, als Center gestartet ist? Outside Center?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Sione Tuipulotu?
Oh ja.
Sagt dir der Name irgendwas?
Das sagt mir schon was, ja.
Woher?
Puh. Das weiß ich nicht. Tuipulotu ist auf jeden Fall, war so ein Spieler, der For Sale gespielt hat, der so hieß. Und in Neuseeland einer, der so spielt.
Ja, es gibt einmal den Locke Tuipulotu von Neuseeland, der auch Blues-Kapitän war, aber das ist ein anderer, der von dem ich rede hier. Der kommt aus Melbourne, ist eigentlich, hat eine, einen Vater aus Tonga und eine Großmutter aus Schottland. Und die Großmutter ist aus Schottland aus Glasgow vor 50, 60 Jahren ausgewandert nach Melbourne. Und der Sione ist ihr Enkel. Und der gute Sione ist in Frankston aufgewachsen, hat daher für Southern Districts in Melbourne gespielt. Und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass wir beide, als wir da gespielt haben, in der dritten, vierten Mannschaft, er auch gleichzeitig wahrscheinlich für Southern Districts gespielt hat. Er zwar in der ersten Mannschaft, und wir dann halt in der dritten oder vierten Mannschaft oder zweiten oder dritten Mannschaft zur selben Zeit. Also der hat selbst Australian Schoolboys gespielt, dann Australia unter 20. Dann war der erste Melbourne Rebel Spieler, der wirklich aus Melbourne kam. Also Super Rugby hat da 2016, glaube ich, das erste Mal gespielt. Und ist ja jetzt irgendwie über Japan dann in Glasgow gelandet.
Schön.
Und spielt seit zwei Spieltagen bei den Glasgow Warriors und hatte jetzt seinen Start als Outside Center. Aber das ist, er wächst in Melbourne auf, Vater kommt aus Tonga, Großmutter kommt aus Schottland und ja, er hat mal Australien gespielt und jetzt ist er in Glasgow.
Also jemand, der wirklich um die Welt gereist ist, um für Schottland zu spielen, dann auf jeden Fall.
Genau. Ja, das ist mir halt noch so aufgefallen bei dem Spiel als Highlight.
Nice. Schön. Ja, also so irgendwie so ist schon schwierig mit diesen Testspielen außerhalb diesen internationalen Fenster, aber ja, grundsätzlich hatten wir ein bisschen Rugby gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Tonga daraus gelernt hat. Ich weiß halt nicht, wie viel Schottland daraus gelernt hat. Aber zumindest könnten die halt mit zum Beispiel ein, zwei neuen Spieler stayen. Legt halt vier Versuche, dass sie halt quasi ein bisschen gesehen haben, okay, wir haben ein bisschen mehr im Kader, als was wir sonst gesehen haben. Also hier hat er ja gefehlt, unsere Freunde Hoggy Hog Hog und genau, ein, zwei anderen, also aber man hatte schon gesehen, okay, vielleicht auf ein, zwei Positionen sind die besser gedeckt und Kinghorn auf 10. Ich glaube, der hat U20 vielleicht da so gespielt, sonst ist er eher so nur auf 15 in meiner Erinnerung. Aber sah gut aus, zumindest auf dem Level.
Ja, wie gesagt, aber wie gegen Tonga, ne? Gegen eine geschwächte Tonga-Mannschaft.
Ja.
Ja, abhaken, weitermachen. Tonga spielt nächste Woche, jetzt am kommenden Samstag in England, gegen England. Und Schottland, weiß ich gar nicht, wann die genau spielen. Die spielen gegen Australien am Sonntag. Um 15 Uhr nachmittags, 15.15 Uhr.
Ja,
was sicherlich ein härterer Test wird.
Ja, weiß ich auch nicht, wenn Schottland so deutlich Tonga schlägt, weiß nicht, was es halt, wie es halt ausgeht gegen England, aber wir bleiben ja mal gespannt und wie du gesagt hast, Sonntag 15.15 Uhr, die Revanche für die Weltmeisterschaft von damals. Australien, da ist auf jeden Fall was offen, schätze ich mal. Genau, kommen wir vielleicht zu Neuseeland, Neuseeland-Spiel, wenn das okay ist.
Ja.
Relativ deutlich auseinandergegangen, obwohl das eher so in den letzten Minuten eher so war. Also ich glaube, die Punktetafel war, Luke hat ein bisschen mit 16 zu 54. Viel enger war das halt schon. Und eigentlich ein recht gutes Spiel, muss ich mal zugeben.
Ja, es erstmal Congratulations unserem großen Freund Bodie Barrett. 100 Testspiele gemacht, ne?
Ja.
Ja, es war so ein bisschen wie Neuseeland in den vergangenen Jahren. Also bis zur 60. Minute war es immer so ein bisschen knapp, hat beziehungsweise vorgelegen Neuseeland. Und dann die letzten 15 oder 20 Minuten kommt so ein bisschen der Todesstoß gegenüber der anderen Mannschaft. Und das ist ja jetzt hier auch passiert. Und die Ballhandling-Skills unglaublich, die Offloads am Ende. Aber Wales halt auch, ich meine, wenn man so viel eigene Lineouts verliert, dann, ja, weiß ich nicht, wird es halt auch schwierig. Da kommen wir wieder dazu, ich meine, ich habe mich auch gefragt, ja, die spielen ja eigentlich auch alle zusammen in Wales und auch wenn es jetzt vielleicht nicht die allererste Startmannschaft war, aber also Lineout-technisch, wenn man halt 4 eine Lineouts verliert im im Spiel, dann wird es halt gegen Neuseeland sehr schwierig, sage ich mal so. Dazu halt noch zwei Intercept-Pässe. Weiß nicht, da macht man sich selber das Leben halt schwer, ne?
Ja.
Also, ja. Ich weiß nicht, ob dann eine Chance bestanden hätte, dass Wales gewinnt. Ich glaube zwar nicht, aber es wäre vielleicht nicht so ein Blowout auch am Ende gewesen. Vielleicht hätte Wales mal vorne gelegen.
Hätte.
Fahrradkette. Naja, ich meine, es war halt auch ein Spiel, wahrscheinlich um Geld in die Kassen zu spülen, was halt auch okay ist, denke ich. Da ja. Wales, wie auch alle anderen Verbände, bestimmt letztes Jahr Geld verloren hat und das auch irgendwie zusehen muss, das wieder reinzubekommen.
Ja.
Ja, aber was ist dir sonst so aufgefallen beim Spiel, hängen geblieben?
Ja, schwer für Anscombe zurückzukommen. Trotzdem gut, ihn auf dem Platz zu sehen. Johnny Williams, schwerer Tag. Gut, dass John Davies wieder am Start ist. Ja, traurig, dass Armin Jones sich wieder verletzt hat. Sieht wie ein bisschen aus, wie was wir im Sommer gesehen haben. Moriarty hat sich auch verletzt. Bin ja nicht so der riesen Fan von Moriarty, aber sah schon schmerzhaft aus. Armin Jones auch. Also eher so die Negative aus dem Spiel, also verbunden mit quasi die ja, Verletzungen hat letzten Endes. Ne? Also das ist halt schon ein teures Spiel für Wales gewesen, muss man zugeben. Also ja, also da haben auch einige Leute gefehlt, ja. Aber ich fand es ein gutes Spiel grundsätzlich. Also man hat ja von Neuseeland gesehen, wozu sie hart fähig sind, wenn die viel Platz haben und man ein bisschen willkürlich zu denen den Ball kickt. Will Jordan hat sich auf der Weltebene präsentiert.
Präsentiert, ja.
Wir haben schon im Club Rugby auch über ihn gesprochen in den letzten Jahren. Aber man hat einfach gesehen, was für eine Rakete er ist. Ja, wie gesagt, grundsätzlich cool, dass es relativ spannend und eng geblieben ist. Nur, dass es am Ende so auseinandergegangen ist. Man hat so ein bisschen Angst, was jetzt, sag ich mal, Neuseeland machen kann. Also als Ira machen wir ein bisschen Sorgen, was noch auf der To-Do-Liste steht. Und ich meine, die werden sich warm laufen mit noch einem deutlichen Sieg gegen Italien. Und dann geht es halt gegen Irland los. Und da mache ich mir vielleicht schon die Gedanken.
Ja, genau. In zwei Wochen steht schon das Irland-Spiel an. Ne? Jetzt kommt noch mal ein anderes Warm-up-Spiel für Neuseeland gegen Italien, was wahrscheinlich noch einfacher sein wird. Ich stehe noch mit einigen Neuseeländern in Kontakt und die meinten, oh, ja, Italien wird bestimmt gefährlich. Genau, es gab ein Spiel, was auch ein bisschen enger war. Dann haben wir nochmal nachgeschaut. Das Spiel, was die meinten, war halt Italien, Neuseeland. 2009 ist es irgendwie mit 20 oder 30 Punkten nur Differenz ausgegangen oder so, in Mailand damals gespielt. Und die letzten 10 Jahre war halt immer die Punktedifferenz 30 plus oder so, ne? Das heißt, Neuseeland wird jetzt nochmal ein paar andere Leute aufs Feld schicken, ein paar andere Kombinationen und dann kommt schon der erste härtere Test gegen Irland. Wo, wie du sagst, ich weiß nicht, da werden wir in anderthalb Wochen drüber reden oder in einer Woche, aber ja, mal gucken.
Ja, auf jeden Fall geht es erstmal für Neuseeland gegen Italien, Irland gegen Japan, das ist das erste Spiel quasi, Italien gegen Neuseeland, dann auch gleich England, Tonga, Wales, Südafrika und Frankreich, Argentinien, also wer am Wochenende nichts vorhat, hat auf jeden Fall von, sage ich mal, 14 bis 23 Uhr Fernseher an mit Rugby. Vielleicht gucken wir mal kurz über die Spiele. Also Irland gegen Japan, also ich meine, wird relativ viel bei uns, hat in den Medien in Irland zumindest darüber geredet. Andy Farrell hat schon ein, zwei nicht unbekannte Leute, aber neue Leute ein bisschen reingeholt in die Mannschaft. Aber gemunkelt wird, dass er wahrscheinlich so auf eine ältere, gesetzte 15 setzt. Japan ist quasi eine Mannschaft, die sehr anschauliche Rugby spielt zurzeit. Das letzte Mal, dass sie getroffen haben, letztes Jahr, ist ein bisschen deutlicher mit so einer B-Mannschaft von Irland, aber die Weltmeisterschaft 2019
ist noch im Gedächtnis noch drin.
Exakt, ja, der Abschied von Joe Schmidt und solches. ja, würde auf jeden Fall anschauen. Also ich glaube, wenn auch für die Leute, die nicht aus Irland kommen, glaube ich, würde ich eher das Spiel Irland-Japan anschauen als Italien-Neuseeland, weil das könnte ein bisschen enger ausgehen.
Wahrscheinlich vielleicht sogar das Highlight-Spiel des Tages. Ich meine, Frankreich, Argentinien, also Italien, Neuseeland, kann man vergessen. England, Tonga, wird man auch nicht so viel lernen können. Ja, Wales, Südafrika kann halt extrem langweilig werden, wenn das so wird wie das Semifinale bei den Weltmeisterschaften, wo andauernd nur gekickt wird und so oder so ähnlich wie die Lions-Spiele oder so, ne? Deswegen, also ich schiele eigentlich auf Frankreich-Argentinien um 21 Uhr, aber das ist auch wieder so eine Mixpackung, die man da vielleicht bekommt. Wer weiß, welche Argentinier da überhaupt auflaufen werden oder so, ne? Deswegen kann Irland-Japan, ja, 14 Uhr. Meinst du, es wird ein 50-50-Ding oder? Also, wie siehst du da die Siegeschancen so für Irland?
Also ich glaube, dass Irland so bei den Wettmachern so 9 Punkte Favoriten sind, so ungefähr, 9 bis 12. Ich glaube auch, dass Irland grundsätzlich Favorit ist. Ich glaube, Japan auswärts, also es ist natürlich ein Auswärtsspiel, also nicht in Japan. Und eigentlich sollte das Stadion in Irland relativ gut ausverkauft sein. Ich glaube, die Stimmung sollte halt gut sein. Viele Leute freuen sich, wieder live Irland sehen zu dürfen. Ich glaube, das gibt so einen extra Push. Und ich glaube, es gibt ein, zwei Leute in der Mannschaft, die schon zeigen müssen, dass sie da in der Startfünf gehören. Deshalb glaube ich mal, dass der Wettbewerb oder Konkurrenz da relativ groß ist. Ich bin mal gespannt, wie Irland mit der japanischen Angriff so klarkommt. Also das ist halt was...
So schnell.
Ja, so auch dieses Schnell-Rocks.
Schnell-Recycling, ja.
Ja, auch so grundsätzlich, wie die halt das interpretieren. Irland war eigentlich unter Andy Farrell als Defense-Coach relativ stabil oder hat ein relativ gutes System. Bin mir halt so unsicher, was für ein System jetzt so grundsätzlich läuft. Und Japan ist eine sehr starke Mannschaft, die viel über Irland jetzt bestimmt recherchiert hat. Und glaube ich, dass Japan auf jeden Fall irgendwas mitgebracht werden haben, um den Schlüssel für die irische Verteidigung zu finden, glaube ich mal. Also da mache ich mir so ein bisschen Gedanken. Also ich mache mir wenig Gedanken, wie Irland im Angriff halt klarkommt. Und Verteidigung bin mir nicht so sicher, ob die gut ein System etabliert haben, ob sie gut zusammenspielen hat letzten Endes. Also nicht vergleichbar mit Schottland gegen Tonga, aber irgendwie das Defense ist eher so eine Systemsache und bin mir noch nicht so sicher, ob das 100% eingegroovt ist bei denen.
Okay.
Ja. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Wales gegen Südafrika. Wer hat auch schon eine Sache, wie du recht hast, könnte halt so wie ein Halbfinalspiel sein wieder oder könnte halt so ein bisschen, Südafrika muss jetzt schon ein bisschen stinkig sein nach deren Spielen, die sind aber relativ gut eingespielt und werden halt sich gut präsentieren wollen und die haben ein relativ straffes Programm. Also ich glaube, das wäre mein Tipp für Spiel des Tages, glaube ich mal.
Oh, okay.
Weil Argentinien, Frankreich, also Frankreich wäre so oder so Favorit, glaube ich mal. Argentinien ist eher so ein bisschen gerade zusammengeworfen. So ein bisschen wie neue Australien ist Argentinien geworden. So ein bisschen sehr viele strukturelle Problematiken, die da genießen. Und Frankreich ist, egal was für eine 23, die rausstehen, sehr, sehr gefährlich.
Weltklasse jetzt mittlerweile. Ja, ich weiß auch gar nicht über Argentinien, wer da wirklich auflaufen wird. Es ist ja jetzt noch Anfang der Woche. Das heißt, die Aufstellung steht noch gar nicht fest. Oder geschweige denn die Start 15. Ja, mal schauen. Gut. Donnell.
Ja. Könnte halt noch vielleicht, wenn du jetzt ein bisschen über das Premiership schauen, weil ich hatte da, also das läuft halt parallel, das Ultimate Fighting Championship ist erstmal Pause bis Ende November, aber
bis Ende November?
Ja, okay. Also quasi für die Internationals. Ah, das Einzige quasi, bevor das zum Premiership gekommen, Louis Leine wurde halt reingerufen in die Nationalmannschaft von England. Er war ja beim Trainingscamp und dann so ein bisschen aussortiert, aber habe jetzt gelesen, dass er doch noch wieder reingeholt wurde.
Der Harlequins Ex-Spieler oder Center, der Sohn von Michael Leinen ist, von dem legendären, ja, schon sehr bekannten australischen Spieler damals.
Ja. Das ist auch spannend. Ich hatte einiges gelesen, auch über Eddie Jones und was für ein harter Chef er ist und solche. Das kam in den Medien in den letzten Wochen. Da kann man ein bisschen drüber lesen.
Was ich gehört hatte, ja, es gibt doch John Mitchell, ja, der eigentlich Neuseeländer ist, in Südafrika dann gecoacht hat und der ist ein Assistant Coach, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob er Verteidigung oder Angriff.
Ja.
Und der wollte irgendwie zum Cricket-Spiel seines Sohnes gehen. Also der Typ, und Eddie hat gesagt, und es war irgendwie eine Trainingssession oder Spiel oder sonst irgendwas, na, wahrscheinlich Training. Und Eddie meinte, nee, ist nicht.
Nee, er hat eigentlich einen freien Tag. Es war eigentlich ein freien Tag. Und dann hat Eddie Jones angeblich gesagt, so, nee, es gibt noch Arbeit für dich. Aber in anderen Formen, würde ich mal sagen. Anders rübergebracht.
Ja, Eddie Jones.
Ja. Aber dann kurz mal, ich kann halt so einen kurzen Update zum Premiership Table sagen. Auf jeden Fall, Leicester hat wieder gewonnen. 26-55, also gegen Northampton. Da kann man auf jeden Fall kurz die Highlights sich anschauen lassen, um einfach mal Nadolo zu staunen, was er da macht. Aber wieder George Ford als Spieler des Tages. Weiß nicht, ob er das als Tritt im Popo gesehen hat von Eddie Jones, aber auf jeden Fall, er spielt seit Anfang des Jahres, also seit Anfang des Saisons, meine ich. Ben Geil hat, Northampton hat einen Goal-Line-Dropper gemacht und er hat den Ball einfach so 40 Meter rausgefangen und einfach Boom, Drop-Goal rübergesetzt. Ja, auf jeden Fall hat er noch Hoffnung auf die Nationalmannschaft und will halt Eddie Jones zeigen, dass er noch da ist, sozusagen.
Ja, ich bin gespannt, ja. Wo wir gerade dabei sind, ja, Premiership, wir werden sehen, wie Marcus Smith einschlagen wird und ob er einschlagen wird. Aber jetzt bleiben wir noch bei Premiership, ja.
Ich hatte nur, also hoppe ein bisschen hin und her, aber ich hatte nur gelesen, dass er auf jeden Fall auf 10 gesetzt wird und Farrell wird auf jeden Fall auf 12 sein.
Weil er also auch Kapitän ist, ja.
Ja, der Farrell wird nicht auf 10 hat. Also dann kann das eigentlich nur so anfangen am Wochenende.
Genau, also dann wird sich entscheiden nach dem Auckland Internationals, ob die Tür da geschlossen ist oder wieder aufgemacht wird für George Ford.
Ich glaube, so im breiteren Kader ist er trotzdem dabei, so grundsätzlich. Also er müsste halt sich, also man kann ihn so vielleicht irgendwie so eine Rakete im Popo schicken, aber jetzt grundsätzlich hat er das verstanden, dass es halt irgendwie mit Marcus Smith und so da ein bisschen Konkurrenz eher zu nehmen ist. Also vielleicht will Eddie Jones einfach ein Zeichen setzen und das macht man manchmal auch so. Ich glaube, dass George Ford nicht komplett abgeschrieben wurde.
Ja.
Genau, aber ansonsten so ein bisschen nimmt sich die Tabelle so langsam so ein bisschen Struktur hat auf. Leicester ist scheinbar die Mannschaft und ich weiß halt nicht, wer die hat nicht so viele Spieler an die Nationalmannschaft abgeben müssen. Ist auch spannend, also natürlich Alice Gann zum Beispiel, aber so mit Ford halt immer noch dabei und die Leute, die wirklich gut in Form hatten, die werden halt weiterhin in den, also für die Nationalmannschaft spielen, weiterspielen, werden Leicester halt weiter mit den Top-Jungs halt spielen. Und auch Saracen zum Beispiel, eine Mannschaft, die ja, überraschenderweise ein paar Leute behalten durfte. da auf der Unterseite der Tabelle, also immer noch, glaube ich mal, Bath haben wir ja für dieses Jahr abgeschrieben.
Ja.
Bristol ist so ein bisschen in Flux als Team und der Rest nimmt sich so ein bisschen eine Fahrt auf, also Exeter und Saracens sind halt wieder dabei, sage ich mal.
Ja. Bristol hat auch gewonnen am Wochenende, oder?
Ja, gerade.
Das erste Mal, das zweite Spiel, was sie gewonnen haben.
Ja, 45 zu 33, so Punkte, also Punkte erzielen können, hat die Mannschaft eine Verteidigung, ist ein bisschen offen noch.
Ja, Donald, dann sind wir gespannt aufs Wochenende, mehr wahrscheinlich als auf die Autumn Internationals, als auf alles andere, ne?
Ja, exakt. Dann sagen wir einfach mal vielen Dank fürs Zuhören zu Hause und genau, freut euch einfach auf ein mega Rugby-Wochenende und wir berichten halt davon am Montag dann wieder für euch. Also bis bald bei Vorpass.
Vorpass. Vorpass.
Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.